Thema heute: Migration der Arias. Wie ich das aufziehe, das wird dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich erscheinen. Aber ich denke, ich habe gute Gründe. All dieweil das Thema seit mehr als 200 Jahren die Gemüter so erhitzt hat und zu teilweise so dramatischen Entwicklungen oder Konsequenzen geführt hat, dass ich der Meinung bin, dass man auch den Verlauf der bisherigen Diskussion darstellen muss. Das heißt, ich werde da ein bisschen ins Detail gehen, wie das Thema bisher behandelt wurde. Und dann erst gegen Ende oder so im letzten Drittel auf die eigentliche Migration eingehen und davor ein paar andere Sachen behandeln oder besprechen. Und der Ablauf wird also so aussehen, dass ich zunächst was erzähle über, warum das Thema meiner Einschätzung nach interessant sein kann, wenn man sich mit dem Dharma beschäftigt. Dann im nächsten Abschnitt etwas sage zum Begriff oder zur Bezeichnung Arya beziehungsweise Arya. Wobei also es gibt zwei deutsche Indologen, von denen der eine inzwischen verstorben ist, die so eine Art Standardbuch zur indischen Geschichte in viele Sprachen übersetzt geschrieben haben, Kulke und Rotermund. Und denen folge ich, und die haben vorgeschlagen, dass man eigentlich nur noch von Arya sprechen sollte und nicht mehr von Arian, was ich tue. Mit Ausnahme, wenn ich etwas über die Zeit erzähle, wo in Europa die Diskussion hochherging damals, die Arya-Debatte und so weiter. Da benutze ich dann den Ausdruck Arya. Im nächsten Abschnitt sage ich dann was über die bisherige Diskussion, also im Grunde genommen die letzten 200 Jahre. Hoppla. Ich muss hier mal irgendwie versuchen. Ah, so wird's besser. Im nächsten Abschnitt dann, weil das Thema immer noch wahnsinnig kontrovers diskutiert wird und zu Anfeindungen führt und Ausfällen und allem Möglichen, möchte ich was dazu sagen, wie man heute überhaupt zu Hypothesen kommt über dieses Thema. Wie geht man vor, wenn man eine Idee hat oder eine Hypothese oder eine Theorie? Dann schließlich geht es um die Migration der Arias. Und dann habe ich hinten noch drei Seiten angehängt für diejenigen, die weiterlesen wollen, die ich vielleicht hoffentlich neugierig gemacht habe. Und das ist dann das Programm für heute Abend. Also warum ist das ein Thema, das interessant ist für jemanden, eventuell interessant, der sich mit dem Dhamma beschäftigt? Ein Punkt, der mich seit längerem verwundert hat, war, dass der Buddha mit Brahmanen diskutiert. Manchmal auch spielt sich das Ganze in einem nicht ganz so freundlichen Tonfall ab. Manchmal hat man den Eindruck, der macht sich vielleicht sogar lustig über die. Und die Brahmanen sind ja nun mal Arias. Das sind die Vorzeiger-Arias, ethnisch gesehen, ja. Und offenbar ist der dem, was die so erzählen, nicht besonders wohlgesonnen, der Buddha. Gleichzeitig werden die Edlen des Sangha als Arias bezeichnet. Fand ich verwirrend, gewissermaßen. In den Sutten, also wie zum Beispiel in DN 27, da gibt es Reaktionen des Buddha auf die Arroganz der Brahmanen. Unter anderem weiß man ein bisschen mehr darüber, wie und wann die woher gekommen sind, dann glaube ich, liest man bestimmte Textabschnitte vielleicht anders, als wenn man da gar nichts drüber weiß. Oder als wenn man davon ausgeht, wie man lange getan hat im Westen, dass der Hinduismus dort seit Ewigkeiten schon etabliert war, als der Buddha auftauchte. Also die Reaktion des Buddha, die bekommt eine andere Färbung, einen anderen Geschmack, wenn man den Hintergrund kennt, behaupte ich. Ja, und vielleicht, das betrifft uns vielleicht nicht so, aber ich stelle mir vor, die 8,5 Millionen Buddhisten in Indien, die gegenwärtig in einem Milieu leben, das vielleicht teilweise ein bisschen übergriffig erscheint, national-hinduistisch, wo man ständig Menschen ausgrenzt, die keine Hindus sind. Vielleicht, wenn die 8,5 Millionen Buddhisten in Indien eine eindeutige Antwort irgendwann in der Hand haben darüber, wie und wann die Aryas mit ihren Veden nach Indien gekommen sind, dann hat das wahrscheinlich Auswirkungen auf, man diskutiert dann eher auf Augenhöhe, auch im Alltag und fühlt sich vielleicht ein bisschen befreit innerlich von dem, ja, von diesem übergriffigen Milieu, das die Regierung dort seit ein paar Jahren geschaffen hat eigentlich. Bezeichnung, Begriff Arya und Arya. Teil der Verwirrung über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hat damit zu tun, dass die Bezeichnung mit zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet wurde. Zum einen als Selbstbezeichnung von Sprechern von Arya-Sprachen. Und hier vielleicht schon mal den Hinweis auf Sprachen, Arya-Sprachen. Gibt ja mehrere. Beispielsweise Darius der Erste, der dritte Großkönig der Perser, hat sich eine Gruft bauen lassen und an den Eingang dieser Gruft einen Text anbringen lassen, den ihr hier seht im Bild. Keilschrift, wohlgemerkt. Und das war 490 vor unserer Zeit, als das hier fertig wurde. Und da steht unter anderem, ich bin Darius, der große König, König der Könige, ein Achämenid, ein Perser, Sohn eines Persers, ein Arya von Arya abstammend. Und an anderer Stelle lässt er schreiben in einer anderen Inschrift, ich bin Darius, der Erste, der Arya spricht. Offiziell, ja. Also Arya in der Bedeutung von ein Sprecher einer der Arya-Sprachen. Die zweite Bedeutung war und ist edel, ehrenhaft, nobel, Aristokrat. Beispielsweise in der SN 3516. Das, wodurch man in der Welt weltwahrnehmender und weltkonzipierender ist, das nennt man in der Disziplin des Edlen die Welt. Die Diskussion, wer die überhaupt waren, wo die herkamen und was das für eine Sprache ist, die die gesprochen haben, das hat eigentlich schon seine ersten Anfänge im 16. Jahrhundert gehabt, als auffiel, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen indoarischen und europäischen Sprachen. Um 1786 meinte dann Sir William Jones, dass Sanskrit, Griechisch und Latein die Sprachen, also die müssen gemeinsamen Ursprung haben. Und der war jetzt nicht irgendwer, sondern das war einer dieser, ich sag mal, neugierigen Verrückten, die nur bei der Ostindien-Kompanie angeheuert haben, weil sie Indien kennenlernen wollten und das alte Indien verstehen wollten. Und deren Herz nicht unbedingt für den Teehandel gebrannt hat oder sondern und er war damals schon bekannt. Also das schlug schon ein bisschen ein, als der das vorschlug. 20 Jahre später sagt dann Friedrich Schlegel, den ihr vermutlich alle sehr gut kennt, weil ihr alle das wunderbare Buch von Tanisado, Buddhistisch Romantik, gelesen habt. Oder? Vielleicht nicht. Schlegel meint 20 Jahre später, dass Indien die Urheimat der indoeuropäischen Völker und Sprachen war. Und der war auch kein Unbekannter, sondern vielleicht einer der bekanntesten Intellektuellen Deutschlands zu der Zeit. Einer der Begründer der Romantik, auch über Deutschland hinaus bekannt. Der hat in Paris Sanskrit studiert. Der Bruder von dem hat die Bhagavad Gita übersetzt. Als erster sich extra in Paris Devanagari Drucklettern gießen lassen, um dann eine Sanskrit-Latein-Übersetzung auf eigene Kosten verlegen zu können. Also Leute, die engagiert waren. Und deshalb, als der Friedrich Schlegel das hier vorschlug in Deutschland, da hat das reichlich dazu beigetragen, dass so eine Art Indien-Manie eingesetzt hat. Eine allgemeine Begeisterung und Neugierde für Indien. Der hat dann 2 Jahre später ein Buch geschrieben mit dem Titel Über die Sprache und Weisheit der Inder. Und er hat im Übrigen auch dazu beigetragen, dass so eine Art falsches Bild vom Buddhismus in Europa entstanden ist. Also nochmal 10 Jahre später kommt dann der Begründer der indogermanischen vergleichenden Sprachwissenschaft, Franz Bopp, und bringt einen richtigen Beweis auf den Tisch, dass das Sanskrit mit dem Griechischen, Lateinischen, Persischen und so weiter verwandt ist. Da war das keine Mutmaßung mehr, sondern Linguistik als exakte Wissenschaft hatte da dann den Beweis erbracht. Und ein bisschen später hat sich dann die Bezeichnung Arya für die Sprecher des Altindischen eingebürgert in Europa. Und als dann schließlich das Keltische auch eingeordnet worden war in die indogermanische Sprachfamilie, hat man angefangen, Arya für alle Sprecher indogermanischer Sprachen zu benutzen. In England hat ein deutscher Linguist namens Max Müller, der war auch sehr einflussreich, der hat die Verwendung Arya für Sprecher indogermanischer Sprachen auch in England von Oxford aus populär gemacht. Aber so friedlich sollte das nicht bleiben. 1853 bis 55, weiß nicht genau, warum das 2 Jahre lang, 2 Jahre gedauert hat, hat Arthur de Gobineau, der ist der Deutung Schlegels gefolgt, dass Arya auch die Ehrenhaften bedeutet, und hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Versuch über die Ungleichheit der Menschenrassen, wo er die weiße Rasse mit den Ariern gleichgesetzt hat. Und weil er schon mal dabei war zu spekulieren, hat er auch gleich noch einen draufgesetzt und gemeint, die seien eigentlich am besten durch den französischen Adel repräsentiert, die Arier. Dessen Thesen, die wurden in Bayreuth um Richard Wagner bejubelt und damit salonfähig gemacht in Deutschland. Der gute Max Müller, der deutsche Linguist in Oxford, der hat dann auch versucht, dann ein bisschen was zu retten, und hat diese Verknüpfung von Linguistik und ja, Rassenkunde versucht zu, ja, diskreditieren vielleicht. Wikipedia zitiert den Max Müller mit den Worten: Ein Ethnologe, der von arischer Rasse, arischem Blut, arischen Augen und Haaren spricht, ist ein ebenso großer Sünder wie ein Linguist, der von dolichocephalen, also langköpfigen Wörterbuch oder einer brachycephalen, kurzköpfigen Grammatik spricht. Und dass die schwärzesten Hindus eine frühere Stufe arischer Sprache und arischen Denkens repräsentieren als die schönsten Skandinavier. Macht sich also lustig, aber es hilft nichts mehr, weil man ganz kurz darauf dann schon meinte, eigentlich könnte es gar nicht sein, dass die Wiege der Menschheit und die Wiege der europäischen Sprachen in Indien liegen soll. Die müsste ja eigentlich in Europa liegen und hat dann solche Karten zustande gebracht. Also wenn die Arier schon hellhäutig sind, dann müssten die eigentlich aus Skandinavien kommen. Und als ehemaliger Bremer sehe ich, dass ich hier auch noch mit dabei bin auf der Karte. Und von dort aus hätten die sich dann mit ihrer indogermanischen Sprache in der Welt verbreitet. Das hat man sich dann eingeredet. Die Briten alldieweil, die fanden die Idee ganz schmackhaft, weil die sich in der gleichen Rolle gesehen haben in Indien. Also wenn die Arier jetzt schon mal aus Skandinavien irgendwie wunderbarerweise nach Indien rein sind vor vielen tausend Jahren und den Ureinwohnern da das Sanskrit gebracht haben und viele andere Errungenschaften, dann würden die Briten ja eigentlich jetzt das Gleiche tun. Also den unorganisierten kindlichen Indern sozusagen die Wohltaten der europäischen Zivilisation in einer zweiten Einwanderungswelle der Arier bringen. Das ist eine These, die von mehreren Wissenschaftlern so vertreten wird. Ich habe hier nicht wörtlich, aber zitiert Romila Thapa, eine sehr bekannte Historikerin aus Indien, aus ihrem Buch Witch of Asar Aryans. Das ist nicht ihr Buch, das ist eine Sammlung von Aufsätzen. Und die Theorie, dass also die Arier da rein sind einfach und den Ureinwohnern, ob sie es wollten oder nicht, die Wohltaten ihrer Zivilisation aufgepfropft haben, die wird Aryan Invasion Theory genannt oder AIT. Als Gegenreaktion darauf oder als Gegenposition wurde dann die sogenannte Out of India Theory aufgestellt, OIT. Und ich habe jetzt das Dritte Reich und alles ausgelassen. Das ist ja nicht nötig, dass ich da noch was zu sage eigentlich. Aber die Hitzigkeit der Diskussion, die ist eben immer noch nicht vorbei. Also wir diskutieren hier über ein Ereignis, das vor 3.000 bis 4.000 Jahren stattgefunden hat. Aber für die, vor allem Inder, die an der OIT, an der Out of India Theory festhalten, ist das ein Thema, das sehr, sehr emotional behandelt wird. Es gibt einen Sanskritologen und Indologen, Linguisten namens Michael Witzel, der in Harvard lehrt und forscht und publiziert seit Jahrzehnten. Als der vor kurzem eine neue Publikation rausgebracht hat, hat der bekannte indische Vedenforscher Srikant Halagiri so eine Art Streitschrift dagegen publiziert und die betitelt Michael Witzel der ewige zwanghafte Lügner. Da geht es also auch heute noch ständig unter die Gürtellinie und ist sehr ungewöhnlich für ein Thema, das ja, sich eigentlich um Dinge dreht, die so lange schon vorbei sind. Oder Penguin Books, ein Verlag, der nicht ganz klein ist, der wollte vor einiger Zeit ein Buch herausbringen von Frau Professorin Wendy Doniger, eine bekannte Veden-Übersetzerin, und hat das Buch einstampfen lassen wegen Verletzung religiöser Gefühle in Indien. Und deshalb möchte ich kurz was dazu sagen, warum man hier so dünnhäutig ist, bis hin zu Einschüchterung von Wissenschaftlern gegenwärtig, ja. Und soweit ich das verstehe oder mir einbilde, das zu verstehen, kommen da verschiedene Aspekte zusammen, die für die Vertreter der Out of India Theory das Ganze so empfindlich machen. Das sind also religiöse Themen oder eine religiöse Dimension, die bei diesem Thema eine Rolle spielt. Kulturell identitätsstiftende Dimension gibt es, so eine politische Dimension. Und jeder dieser Punkte ist ausreichend brisant eigentlich, schon für sich genommen, um zu lernen, warum da so intensiv gestritten wird, immer noch heute über dieses Thema. Zur religiösen Dimension. Muss mal kurz was trinken. Also die Vertreter der Out of India Theory sind eigentlich ausnahmslos, fast ausnahmslos Hindus, die Hindutva-Bewegung. Für die sind die älteren Teile der Veden nicht menschengemacht. Also die gab es schon immer aus deren Perspektive. Und die sind außerdem Shruti, wenn ich das richtig ausspreche. Und das bedeutet wohl, das ist das, was gehört wurde. Das hat also nicht irgendjemand mal einfach sich ausgedacht und aufgeschrieben, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, bedeutet das, der Rigveda zum Beispiel besteht eigentlich aus Urtönen. Da hat sich vor ewig langer Zeit das Universum oder die Welt bemerkbar gemacht durch irgendwelche Töne oder Frequenzen oder so. Und die Weisen der Vorzeit, die haben das wahrgenommen und memoriert. Das ist also nicht Ergebnis einer schriftstellerischen Arbeit oder so. Und durch die Rituale der Brahmanen wird dann irgendwie die gegenwärtige Situation oder das, was wofür man dieses Ritual ausführt, das wird dann irgendwie in Einklang gebracht mit den kosmischen Schwingungen oder so ähnlich. Oder ein Reinigungsprozess kann da auch ausgelöst werden. Ich gebe das wahrscheinlich nicht ganz richtig wieder, aber die grobe Richtung ist, glaube ich, die stimmt. Und das Problem dabei ist, dass die Forscher, die sich mit der Migration der Aryas beschäftigen, die arbeiten teilweise durch Textauslegung des Rigveda. Also die gucken sich an, was steht da drin. Und da wird ja beschrieben, Landschaft, Lebensgewohnheiten und so weiter, der Menschen, um die es geht im Rigveda. Und das macht es möglich, auch durch die linguistische Einordnung des Textes, macht das möglich, den Rigveda zu verorten und zu verzeiten. Man kann also sagen, das muss ungefähr entstanden sein zu dem und dem in der und der Zeitspanne, während die sich durch das und das Gebiet bewegt haben. Und wenn man da so rangeht, dann bleibt die Annahme, dass die Rigveda nicht menschengeschaffen, der Rigveda nicht menschengeschaffen ist, der schon immer existiert hat, das ist dann natürlich schwer zu glauben. Also wenn es da um irgendein Scharmützel geht im 14. Jahrhundert vor unserer Zeit, irgendwo im Swat-Tal, was jetzt Afghanistan oder Pakistan ist, wo man gegen irgendeinen Bergfürsten Krieg geführt hat, dann kann man sich ja nicht wirklich vorstellen, dass das Universum zur Zeit des Big Bang schon das ausformuliert hat, sozusagen. Das ist also ein Problem für die Hindus. Dann gehört für gläubige Hindus dazu, dass die Veden, dass in denen eigentlich auch alles enthalten ist. Also damit kann man alles erklären, irgendwie, ich glaube, kosmische Geschehnisse, aber auch alles mögliche andere. Und die seien einzigartig und eben in Indien entstanden vor Ewigkeit, vor Ewigkeiten. Und das wird von Seiten der Hindutva-Bewegung, beispielsweise der Fremdartigkeit des Islam gegenübergestellt. Das ist Identitätsstift. Wenn sich jetzt zeigen sollte, dass die Aryas genauso wie die muslimischen Eroberer irgendwann über den Hindukusch gekommen sind und dort ja, damals ihre Veden mitgebracht haben, dann ist dieses Bild, das man dort versucht, seit langem aufrechtzuerhalten, die Homogenität und Ewigkeit der indischen Kultur, das bricht damit ein bisschen zusammen. Das ist wohl auch ein Grund, weshalb man so empfindlich ist bei der Diskussion dieses Themas. Und dann gibt es noch die politische Dimension, die mit der Unabhängigkeitsbewegung zusammenhängt, gegen die britische Kolonialherrschaft. Da hatte man schon in den 20er Jahren die sogenannte RSS gegründet. Das ist so eine Art, ja, weiß nicht, Grassroots-Organisation, die damals gegen die britischen Kolonialherren argumentiert hat, dass die Veden so uralt sind und die indische Kultur uralt, und dass die Briten sich mal nicht so aufblasen sollen, dass man eine stolze eigene Kultur hat, die seit Ewigkeiten existiert. Aus der RSS ist die gegenwärtige Regierungspartei erwachsen. Und damit gehört diese Behauptung, dass die Aryas und die Veden schon immer in Indien waren, die gehört also zur politisch-historischen DNA der Regierungspartei und der gesamten Hindutva-Bewegung. Sollte sich jetzt zeigen, dass die Aryas eingewandert sind vor gar nicht so langer Zeit nach Indien, dann würde dieses Konstrukt nicht nur zusammenfallen, sondern die Kasten, die weniger privilegiert sind, die würden dann natürlich die Frage stellen können, hoppla, also wir waren hier ja länger als ihr. Also die könnten das gleiche Argument gegenüber den herrschenden Brahmanen benutzen, wie was die Unabhängigkeitsbewegung gegenüber den Briten benutzt hat. Ja. Ich hetze da so ein bisschen durch, wenn ich langsamer machen soll oder so, vielleicht einfach kurz Bescheid geben. Wie kommt man jetzt zu Aussagen zu dem Thema? Und das ist deshalb interessant, weil immer noch in wissenschaftlichen Publikationen die Forschungsergebnisse von anderen angezweifelt werden und man da streitet und so weiter. Deshalb möchte ich da ein paar Takte zu sagen. Archäologie ist wichtig in dem Zusammenhang, aber findet man mal was, was man noch irgendwie bewerten kann und auch zeitlich einordnen kann, dann sagt dieses Fundstück immer noch nichts darüber aus, welche Sprache oder kulturelle Identität die Menschen hatten, das benutzt haben. Und das ist ein Problem. Außerdem gibt es einfach immer viel zu wenig archäologische Funde. Also diejenigen, die letztes Mal dabei waren, als ich gesprochen habe über die Indus-Zivilisation, da habe ich, glaube ich, auch erwähnt, dass etliche Fundorte, die man für vielversprechend hält, dass da meterdicke Sedimentschichten drauf liegen. Und das betrifft den gesamten Bereich, der ehemaligen nordnördlichen Bereich der ehemaligen Indus-Zivilisation, wo die Aryas vermutlich durch sind. Man würde da gerne graben, aber es gibt Sicherheitsbedenken, es gibt Sedimentschichten und so weiter. Es gibt immer zu wenig archäologische Funde, um ein vollständiges Bild zu bekommen. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer Punkte, warum Archäologie allein keine, sagen wir, schlussgültigen Antworten geben kann auf diese komplexe Frage, wie die Migration der Arias. Wenn euch das interessiert, könnt ihr das, ich lege das PDF aus, das könnt ihr auch selber noch weiterlesen. Die Linguistik, die eine große Rolle spielt bei der Beantwortung der Frage, wo kamen die her und wie sah deren Wanderungsbewegung aus? Die Linguistik, die eben eigentlich eine exakte Wissenschaft ist, die ist sie aber trotzdem auch überfordert. Also Sprachen entwickeln sich nicht springen von Entwicklungsstufe A zu Entwicklungsstufe B, sondern das sind Prozesse mit unendlich vielen Zwischenstufen. Und die Linguistik, die findet, also man findet aus der Zeit mal hier einen sprachlichen Text oder so und dann ein paar hundert Jahre später mal einen Text. Man hat also nur klitzekleine Momentaufnahmen, aber ein Bild der gesamten sprachlichen Entwicklung nachzuvollziehen, das ist schwer. Noch ein Punkt, wo die Linguistik hier Probleme hat, teilweise ein exaktes Bild zu zeichnen. Das kennt man auch als Deutscher. Ein Franke, der versteht den Bayern und der versteht vielleicht auch den Schweizer, ihr sprecht alle Deutsch, mehr oder weniger. Der versteht auch den Hessen und den Norddeutschen. Aber der Norddeutsche versteht den Schweizer schon nicht mehr so gut. Man nennt das Ganze wohl Dialektkontinuum, also die Sprachen verändern sich je weiter vom Zentrum entfernt. Das heißt, wir haben hier Veränderungsprozesse, die über die Zeit gehen, über unendlich viele Zwischenschritte und zu jedem Zeitpunkt gibt es nochmal im Raum dieses Dialektkontinuum. Und dem steht man nun gegenüber und versucht das mit einem Text von hier und einem anderen Text von da zu einem Gesamtbild zu formen und ist eben schwer. Die sogenannte Textexegese, also Auslegung der Veden, ist noch eine Disziplin, die an der Frage versucht, also die mithilft, die Frage zu beantworten, wo kommen die her und wie haben die sich bewegt. Der Rigveda ist nun mal keine historische Erzählung, sondern eher poetisch angelegt oder mythologisch. Und auch wenn bei der Übermittlung des Rigveda äußerster Wert auf Genauigkeit gelegt wurde, also dass jeder Ton und jede Pause, glaube ich, also die Linguisten sagen, das ist ein bisschen wie eine Tonbandaufnahme. So exakt wird das weitergegeben vom Lehrer auf den Schüler. Trotzdem ist das für Historiker nicht ausreichend als sogenannter harter Beweis. Der Historiker sagt, okay, das ist vielleicht ganz genau, aber wir wissen nicht, wie genau. Ein ganz wichtiger Streitpunkt beim Rigveda sind die Flussnamen. Der Rigveda hat Götter für Flüsse, für wichtige Flüsse, weil für die Steppenvölker mit ihrem Vieh war Wasser enorm wichtig. Und deshalb versucht man, die Flussnamen im Rigveda zuzuordnen zu den tatsächlichen Flüssen, im Puap beispielsweise, im Swattal. Der Verlauf der Flüsse hat sich aber geändert durch Klimaveränderungen und so weiter. Das ist also auch nicht leicht. Zu guter Letzt DNA-Untersuchungen. Da hat man enorme Fortschritte gemacht in den letzten Jahrzehnten, was die Möglichkeit angeht, überhaupt Material zu benutzen, DNA-Material, das man findet. Aber es gibt trotzdem viel zu wenig Material immer noch. Und das hängt damit zusammen, dass wir hier über einen Zeitraum sprechen, also das war vor 4.000 bis 3.000 Jahren. Und es gibt nur wenige Teile des menschlichen Körpers, die DNA über diesen Zeitraum retten. Und insbesondere im indischen Klima hat man bisher noch gar nichts gefunden. Im ehemaligen Indus-Tal hat man sehr wenig gefunden, verwertbares DNA-Material. Ich glaube, nur in Zähnen und in einem Knochen, der im Gehörgang sitzt, irgendwo, ein ganz kleiner Knochen. Da kann man hoffen, nach diesem Zeitraum noch sequenzierbares DNA-Material zu finden. Dann hat man endlich mal was gefunden. Dann steht immer noch nicht fest, war das hier jetzt ein sesshafter Mensch oder war das ein Migrant? Oder war das vielleicht ein Mann auf Geschäftsreise? Also was hat dieser Mensch hier eigentlich gemacht? Und das ist eben bei der Frage der Migration der Arias zentral wichtig. Also haben wir ein Problem bei den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, weshalb man beispielsweise in Harvard seit mehr als 20 Jahren sich zusammensetzt. Vorher hat dann der Linguist auch mal eine Publikation der Archäologie gelesen, aber das reicht eben nicht, weil der versteht das vielleicht nicht. Und der Archäologe versteht vielleicht die Publikation der DNA-Fachleute nicht. Deshalb setzen sie sich zusammen und machen eigentlich was Interessantes, vielleicht sogar auch was Selbstverständliches. Die gucken mit den Nachbardisziplinen, was geht eigentlich. Ich kann mir in meiner Disziplin vorstellen, dass das und das möglich ist, aber was sagst du dazu? Und um da ein Beispiel zu geben, die Linguisten, die sind überzeugt, dass das Pferd und der Streitwagen vor Ankunft der Arias in Indien nicht heimisch waren. Eine Sprache der indigenen Bevölkerung in Nordindien heißt, glaube ich, Munda. Oder gibt es das eine Sprachfamilie? Die hatten keinen Ausdruck für Pferd. Und der Ausdruck für Pferd, den sie jetzt haben, kommt aus dem Indoarischen. Das gleiche gilt für den Streitwagen. Beides, Pferd und Streitwagen, sind sehr wichtige. Ja, weißt du, das Pferd ist ein wichtiges Tier und der Streitwagen ist ein sehr wichtiger Gegenstand in den Reden. Also für die Arier waren das die Dinge, die man braucht, um zu überleben. Aber wenn die Archäologie jetzt Pferdeskelette oder Streitwagen finden würde, die älter sind als ja, 2000 vor unserer Zeit, dann würde das die These der Linguisten über den Haufen werfen. Und das sind solche Sachen, über die man sich wirklich vehement streitet. Man hat vor ein paar Jahren im Raum Neu-Delhi, glaube ich, ein Grab gefunden, das älter ist als die angenommene Migration der Arias, wo man einen Wagen, Reste eines Wagens gefunden hat. Und die Vertreter der Out of India Theory, die haben gesagt, seht ihr? Es gab bei uns Streitwagen noch bevor angeblich die Arias hier bei uns angekommen sind. Das heißt, die gab es hier schon immer. Die westlichen Archäologen haben daraufhin gesagt, nee, das war kein Streitwagen, das war ein Ochsenkarren. Also über solche relativ simplen, man kann fast sagen, vielleicht banalen Dinge streitet man sich, publiziert jede Menge. Was das jetzt war, Streitwagen oder Ochsenkarren. Durch diese Zusammenarbeit der Disziplinen hat man jetzt folgendes Bild gewonnen von der Migration der Arias. Die Grafik hier stammt aus einer Publikation von, ich glaube, 2018, von einer ganzen Reihe von Medizinern und Genetikern. Und diese Bewegung, bestätigt durch das, was die Archäologen und Linguisten sagen. Und das Ganze kann man so lesen, dass hier im Wolga-Ural-Gebiet das Ganze begonnen hat. Und da ist die älteste DNA dieser sogenannten Yamnaya-Kultur, die älteste DNA, die man bisher gefunden hat, die stammt von 3300 vor unserer Zeit. Also vor ungefähr 5300 Jahren hat hier eine Wanderungsbewegung eingesetzt, die nach Europa rein ist und nach Asien rein. Seht ihr meinen Mauszeiger hier? Anker, wenn ich meinen Mauszeiger bewege? Nee, ne? Okay. Also unter den Tortendiagrammen, die Zahlen hier, das sind jeweils das ist die älteste DNA, die man gefunden hat. Also beispielsweise hier bei Kasachstan, die älteste DNA mit Yamnaya-Elementen, stammt von 1700 vor unserer Zeit. Und so weiter. Dann im Swat-Tal Punjab, ehemalige Indus-Zivilisation, da ist die älteste DNA mit Yamnaya-Spuren 3000 Jahre alt, 1000 Jahre vor unserer Zeit. Das dunkelblaue sind die Anteile der Yamnaya-DNA an dem, was man da gefunden hat. Und da sieht man hier eben 100% Yamnaya-DNA, hier dann vielleicht noch, keine Ahnung, 60%. Und dann hier vielleicht noch so 15, und das betrifft alte DNA. Hier im indischen Raum, vermutlich aufgrund des Klimas, hat man noch keine alte DNA gefunden. Und der Zeitraum von 2000 bis 1000 vor unserer Zeit, der stammt aus statistischen Berechnungen, aber das sind keine empirischen Daten. Die einzelnen Schritte bei dieser, oder Etappen besser gesagt, bei dieser Bewegung, die haben offenbar so ausgesehen, dass der erste Zwischenschritt oder die erste Etappe, die ging für die, die dann in Indien gelandet sind oder auch in Nordiran, oder auch in Anatolien, die ging über die sogenannte Sintashta-Kultur. Hier englische Schreibweise und hier oben deutsche. Eventuell waren da noch andere indogermanische Gruppen daran beteiligt, aber auf jeden Fall die Sprecher der indo-iranischen Sprachen, die sind um 2250 bis 1650 vor unserer Zeit hier gewesen und haben die sogenannte Sintashta-Kultur gegründet. Diejenigen, die letztes Mal bei dem Indus-Kulturvortrag mit dabei waren, die erinnern sich vielleicht, dass genau um diese Zeit eine Klimaveränderung stattgefunden hat. Und die Autoren, die über die Sintashta-Kultur schreiben, die weisen eben auch darauf hin, dass in dieser Zeit die Temperaturen und Niederschlagsmengen in der Steppe, wo diese Steppenvölker eben zu Hause sind normalerweise, dass die damals noch weiter gesunken sind, schon niedrig lagen, aber noch weiter gesunken sind. Und dass das eventuell diese Migrationsbewegung ausgelöst hat oder mit ausgelöst hat. In dem Bereich Sintashta hat man Gräber gefunden, die dementsprechend, was in der Rigveda an Bestattungsriten beschrieben wird. Und man glaubt also, das hatte ich gerade, glaube ich, schon erwähnt, dass von dort aus dann die Aufspaltung in verschiedene, weiß ich nicht, Gruppen erfolgt ist, die nach Anatolien, iranisches Hochland und indischen Subkontinent gegangen sind. Ein Punkt, der wichtig erscheint, hier in dieser Sintagma-Kultur ist, dass man dort den ältesten Schreibwagen gefunden hat bisher. Und die spielen, wie gesagt, eine überaus wichtige Rolle in den Veden. Die hat man nicht gefunden auf all diesen Siegelstempeln der Induskultur. Und die wurden offenbar irgendwann irgendwo dort in der Gegend in der Zeit erfunden von den Aryans. Der Grund, weshalb die so eine zentrale Rolle spielen, ist, dass das einfach die, ja, dass die waren kriegsentscheidend. Der Rigveda ist voll von Eroberungen und so weiter. In den Gräbern, in dieser Gegend, hat man das, was dort in den Gräbern gefunden wurde, legt den Schluss nahe, dass das eine stark militaristische Kultur war, was wiederum auch eigentlich gespiegelt wird in den Veden, im Rigveda vor allem. Von dort ging es dann weiter in einen Bereich, der den wenigsten ein Begriff sein dürfte, was die Historiker BMAC nennen. Das ist die Gegend nordwestliches Afghanistan, südliches Turkmenistan und Usbekistan. Das war damals wohl irgendeine Form von höher entwickelter urbaner Kultur, schon so ein bisschen im Niedergang begriffen, als die Aryans da rein sind oder durch sind. Das war aber keine Invasion, sondern offenbar eine zeitlich ausgedehnte Wanderungsbewegung mit verschiedenen Wellen. Und das Interessante daran ist, dass die Aryans von hier aus wohl einiges mitgenommen haben an technologischem Gepäck, aber auch an, sagen wir, mythologischem oder religiösem Gepäck. Die haben zum einen von hier Töpfereitechniken und Metallbearbeitung teilweise gelernt und mitgenommen und dann hier reingetragen in ihr Siedlungsgebiet, das spätere Siedlungsgebiet. Aber die haben auch eine Reihe von Lehnwörtern mitgenommen aus der Gegend hier, die dann sich im Sanskrit wiederfinden. Und darunter sind so Schwergewichter wie Indra. Der Gott Indra kommt offenbar aus der Gegend hier. Und dann dieser wie heißt es, halluzinogene Rauschtrank, Soba, der super wichtig ist im Rigveda, kommt auch aus dieser Gegend. Deshalb ist man sich relativ sicher, eben, dass die hier durch sind. Dann durch das ehemalige Indusgebiet. Da gibt es keine harten archäologischen Beweise, aber durch das Zusammenspiel der Disziplinen geht die Wissenschaft davon aus, dass die in verschiedenen Wellen zwischen 2000 und 1000 vor unserer Zeit durch das Gebiet sind. Also was ich hier gerade hier dieses, also Swat und wo diese lila-blauen Plexe sind. Obwohl man da also archäologisch nichts gefunden hat, was direkt auf die Anwesenheit von Arias hinweist, gab es damals dort, man hat da Töpferwaren gefunden, wo man Veränderungen der Brenntechnik erkannt hat und auch beim Design. Und das wird interpretiert als, hier müssen äußere Einflüsse gekommen sein, um diese Veränderung zu bewirken. Die Linguisten sagen, oder die Mehrheit der Linguisten sagt, guckt man sich die Entwicklungsstufe der Sanskrit in Rigveda an, und die Ortsbeschreibungen, die auf den Punjab verweisen, dann müssen die zwischen 1500 und 1000 vor unserer Zeit dadurch sein. Der Michael Witzel, den ich schon mal erwähnt habe, der ist noch ein bisschen mutiger. und argumentiert folgendermaßen. Der sagt, der Rigveda kennt keine Bronze, der kennt Bronze, aber kein Eisen. Eisenzeit hat um 1000 vor unserer Zeit begonnen in der Gegend. Es gibt Textfunde von älteren Indoarischen mit indoarischer Sprache, die auf ziemlich genau auf 1600 vor unserer Zeit datiert wurden. Und mit dem Entwicklungsabstand zu diesen älteren Textfunden sagt Witzel, die müssen zwischen 1200 und 1000 durch das ehemalige Industrialisationsgebiet durch sein. Und wenn das stimmt, dann wäre die Gruppe oder diese Migrationswelle, die den Rigveda verfasst hat, wäre eine der späteren Einwanderungswellen gewesen. Das hier ist eine Karte aus Wikipedia zur frühen vedischen Periode, also die Zeit, über die ich jetzt gerade gesprochen habe. Und die zeigt die Flussnamen, die im Rigveda auftauchen. Da seht ihr hier zweimal Sarasvati. Da streiten sich die Gelehrten drüber, insbesondere die Out of India Theory Vertreter, die glauben wohl, dass dieser Fluss hier gemeint war, aber egal. Das Blaue sind die Flüsse, die im Rigveda genannt werden. Das Schwarze sind die Clans oder Volksgruppen, die im Rigveda genannt werden. Da sind einige Arya-Volksgruppen bei, einige Indigene. Und bei einigen weiß man nicht wirklich, waren das jetzt Aryas oder waren das Indigene. Weil die den Rigveda verfasst haben, die kämpfen eigentlich mit allen hier mehr oder weniger, also teilweise mit anderen Aryas, teilweise mit Indigenen. Und hier nähern wir uns jetzt eigentlich der Zeit des Buddha. In all diesen Kriegen und Scharmützeln in der Rigveda sticht eine Auseinandersetzung hervor. Und das ist die sogenannte Schlacht der 10 Könige. Und die gewonnen haben, die haben sich hinterher zusammengeschlossen und den Clan oder den Stamm der Kulu gegründet, und ein gleichnamiges Reich, hier. Das hat Nachwirkungen gehabt. Die haben sich wahnsinnig angestrengt, ihre Rituale und ihre Texte, ihre Veden, als das Maß aller Dinge zu etablieren und wurden dadurch in ganz Nordindien berühmt eigentlich als irgendwie, ja, wie sagt man das, äußerst orthodox und päpstlicher als der Papst. Die haben unter anderem Redewettbewerbe unter Brahmanen veranstaltet, dieses Kulu-Reich hier, und haben da enorme Preise ausgelobt, um einfach die besten Brahmanen an sich zu binden oder zu sich zu locken. Das ist erwähnenswert, weil die von den anderen Gebieten hier sprechen als unzivilisiert. Also die Kuru, die sprechen über zum Beispiel die Gegend, in der der Buddha unterwegs war, dass man sich da eigentlich kaum hintrauen könnte. Und von auch andere brahmanistisch orientierte Gegenden, dass die kein richtiges Sanskrit können und so weiter. Und ich erwähne das, weil da anfängt deutlich zu werden, wie hier alles noch wirklich im Werden war, was Hinduismus oder Brahmanismus angeht, wie wenig das etabliert war eigentlich. Ja, nicht zu vergessen, die haben auch das Kassensystem in der Form etabliert, das es heute noch gibt. Und ich bin gleich durch. Es gibt einen emeritierten Professor, der früher in Lausanne unterrichtet hat, gelehrt hat, Johannes Bronckhorst, der viel publiziert hat. Und der behauptet, dass der Brahmanismus in der Zeit des Buddha und in der Gegend, in der der Buddha gewirkt hat, nicht im Mindesten die dominante Religion war. Der sagt, dass bis zur Zeitenwende eigentlich und noch ein bisschen danach der Brahmanismus eine regionale Erscheinung war, auf den Nordwesten Indiens beschränkt. Und führt als ein Argument dafür an, dass auf den Ashoka-Pfeilern zum Beispiel kein Sanskrit auftaucht, sondern Aramäisch. Und ja. Und erst viel später in politischen Inschriften Sanskrit normal wird, erst nach der Zeitenwende. Kurze Zusammenfassung. Der Rigveda war zur Zeit des Buddha 600 bis 800 Jahre alt. Die Upanishaden waren teilweise noch nicht fertig. Und bei der Bhagavad Gita geht man davon aus, dass die ungefähr im 2. Jahrhundert vor unserer Zeit entstanden ist. Und daraus kann man dann wohl das Bild mitnehmen, dass, dass der Brahmanismus, die Veden, das Kastensystem, das auf der, weiß nicht, philosophisch-religiösen Bühne, auf der der Buddha dann aufgetaucht ist, ein Angebot unter vielen war, aber nicht das Dominante, das jetzt, ja, gegen das man sich unbedingt wehren musste, weil das schon so etabliert war, irgendwie seit Ewigkeiten, sondern die hatten eventuell die Brahmanen mit ihrem Rigveda, die hatten eventuell genauso viel oder wenig Überzeugungskraft in der Gegend, in der der Buddha gewirkt hat, wie die Giants. Noch eine letzte Anmerkung. Wenn man jetzt über die Adias spricht, dann taucht eventuell noch die Frage auf, welcher Ethnie hat der Clan angehört, aus dem der Buddha stammt. Da gibt es die These, dass die Sakyas oder Shakyas iranische Wurzeln gehabt haben könnten oder dass der Buddha ethnische Verbindungen in dem nordiranischen Raum gehabt haben könnte. Es gibt andere Wissenschaftler, die argumentieren, dass selbst der Name Shakyas und andere Ortsnamen in der Gegend, in der der Buddha, aus der der Buddha stammt, dass die indigene Wurzeln haben, dass es also wahrscheinlich die indigene Volksgruppe war. Ich kann da nicht Schiedsrichter spielen. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass da darüber diskutiert wird und wenn man sich da nicht einig ist. Ich persönlich finde das auch nicht so wichtig, weil der Buddha eigentlich ja nicht aus seiner Clan-Zugehörigkeit wirklich oder seiner ethnischen Abstammung argumentiert, sondern der argumentiert aus seiner Erkenntnis. Denn wenn er dagegen mit Brahmanen spricht oder mit anderen, die irgendwie aus ihrem sozialen Gefüge herauskommen und aus dem Hintergrund heraus Meinungen haben, dann ist es vielleicht eben doch wichtig, dass man deren Herkunft kennt oder den historischen Hintergrund. Ja, und das war es eigentlich. Ich schließe mal meinen Bildschirm. Alle noch wach?
Ja, alle noch wach und interessiert. Ich hätte noch eine Frage. Weiß man so wenigstens ungefähr, wahrscheinlich habe ich nicht zugehört, wann die Regenwüste
Ja.
eigentlich entstanden ist? Zur Zeit der Migration der Arier, und das heißt vor längerer Zeit, oder als sie schon in der Nähe dessen von Nordindien waren? Man hört dich nicht.
Ja, also die Majorität der westlichen Wissenschaftler geht davon aus, man hört mich nicht.
Doch jetzt, aber mit Unterbrechungen. Hoffentlich geht's.
Okay, ich mache mal. Ist jetzt besser?
Ja.
Okay. Die Mehrheit der westlichen Wissenschaftler geht von 1500 bis 1000 vor unserer Zeit aus und für das Punjab-Gebiet, also das Gebiet der ehemaligen Indus-Kultur. Michael Witzel, dieser Professor aus Harvard, der jedenfalls ob er nun recht hat, kann ich nicht beurteilen, aber der hat einen enormen Ruf in der Szene. Der sagt 1200 bis 1000. Also der grenzt das, die Majorität sagt 1500 bis 1000, Witzel sagt 1200 bis 1000.
Ja.
Allerdings sind ja wichtige Teile davon offenbar mitgenommen worden, zum Beispiel aus dieser Etappe davor, BMAC, also Soma und Indra, weiß man, haben die von ganz woanders mitgebracht. Das heißt, der Entstehungsprozess war wohl länger, aber die Konsolidierung, wenn man so sagt, dass das zu einem festen Textkorpus irgendwie zusammen gebacken wurde. Das hat wohl irgendwie 1500 bis 1000 oder 1200 bis 1000 vor unserer Zeit in Punjab stattgefunden.
Und dann noch eine Frage, weil die Rig Veda, so viel ich weiß, ist eine Ansammlung von Mythen oder meistens auch Riten, die man nachvollziehen soll, oder? Hört man dich wieder nicht?
Ich habe den nicht gelesen,
Ich auch
aber
nicht. Ich weiß nur Folgendes. Das heißt, ich glaube gelesen zu haben, dass sie zum Beispiel ein sehr wichtiges, wie heißt es, Opferritual gemacht haben, weil du von Pferden und von Streitwegen gesprochen hast, mit einem Pferd, den man ausgesucht hat, das war der schönste und das war so ein Hengst und der wurde angebetet und gehätschelt und ich weiß nicht was, so ein Jahr lang, um dann ritualistisch getötet zu werden. Ansonsten, was ich von der Rigveda weiß, ist der bekannte Entstehungshymne der Welt. Und das ist eigentlich extrem einsichtig. Das heißt, es passt fast mit dem Big Bang zusammen, würde ich sagen. Sehr interessant. Und die philosophisch, aber in den meisten Fällen, so viel ich weiß, sind es eher Rituale, die beschrieben sind. Die Philosophie, die dann zum Brahmanismus führte, die ist eher mit den Upanishaden entstanden. Da soll mich jemand korrigieren, wenn ich ein Blödsinn gesagt habe. So. Ansonsten finde ich, das ist sehr, sehr interessant gewesen. Und was mir sehr wichtig erschien, das war die Tatsache, dass der Brahmanismus noch nicht so mächtig war zu Zeiten des Buddha, wie man es halt annehmen würde, sagen wir so, zu der Zeit. Ich habe auch irgendwann, man hört dich wieder nicht,
Nun.
irgendwo habe ich auch noch gelesen, dass zu der Zeit tatsächlich die Kaste der Krieger auch noch nicht nur die zweite, ganz genau die zweite Kaste war, sondern dass es mehr oder weniger so eine Gleichheit in Bedeutung von zwischen Brahmanen und Krieger gab. Was eigentlich den Buddha sehr zunutze gekommen ist.
Falls du mir eine Frage gestellt hast, ich bin erst in der Mitte der Frage dazu gekommen, musste meinen Lautsprecher auch einschalten. Ihr hört mich jetzt, oder?
Ja.
Hört ihr mich?
Ja.
Gut. Hattest du mir eine Frage gestellt gerade?
Nein, ich glaube nicht. Ich habe nur gesagt, dass so viel ich weiß, in der Rigveda sehr viele Rituale beschrieben sind. Viele Rituale beschrieben sind.
Ja, genau. Und dann hattest du Mythen gesagt. Und ich habe den Rigveda nicht gelesen. Aber die Frage ist, was sind hier Mythen?
Nee, es ging nicht um Mythen. Es gibt
Die
eine,
sagen,
nicht um Mythen. Die
es
gibt eine über die Entstehung
gibt
der Welt.
ja.
Wo auch Mythen über die Entstehung der Welt. Warum
Ja.
höre ich mich? Wo auch, es geht auch um das Anfang der Welt und es hat etwas damit
Es
zu
geht
auch um das Anfang der Welt und es hat etwas damit zu tun mit diesen Shruti, von denen du gesprochen hast, weil das ist
und
mit diesen
teilweise ein
Shruti, von denen du
Sound,
gesprochen hast, aber das ist auch
weil
eine das
Vibration,
ist
die ein
alles
teilweise ein Sound,
Entwicklung gebracht.
aber das ist auch eine Vibration, die alles in Entwicklung gebracht.
Noch
Noch
eine Frage. Hört dich mich auch mit Echo oder höre
das
ich
wäre dann wohl.
noch eine Frage.
Ich weiß nicht, was
Hört dich
passiert ist.
mich auch mit Echo oder höre ich mich?
Wir hören dich mit Echo.
Ich weiß nicht, was passiert ist.
Ja, das würde dann wohl als Mythos, kann man als Mythos bezeichnen. Ich habe gefragt, was ist da ein Mythos, weil bei den Ortsnamen zum Beispiel, da sagen die westlichen Vedenforscher, das hier ist kein Mythos. Das sind historische Ereignisse, die geschehen sind und die können wir verorten und verzeiten, was man mit einem Mythos normalerweise nicht kann. Da würde dann vielleicht jemand, der sagt, das ist uralt, das hat sich nicht im Punjab abgespielt, sondern das ist, der würde das eher vielleicht als religiöse Aussage oder als Mythos bezeichnen, was die Vedenforscher als eine Beschreibung einer historischen Schlacht beschreiben würden. Ich bin dann nicht wirklich der Richtige, um das zu beantworten. Aber ich glaube, dass die Sicht auf bestimmte Teile des Rigveda, ist das ja, was das eigentlich darstellt. Diese Sicht ist unterschiedlich, je nachdem, wer da drauf schaut.
Nur einen Moment, ich suche mal nach.
Aber das mit diesen
Nur einen
Ortsnamen,
Moment, ich suche.
mit den Ortsnamen ist nicht ganz so einfach,
Aber
das mit
das
diesen, gerade Migranten neigen
mit den
dazu, Ortsnamen
Ortsnamen.
mitzunehmen. Gerade Migranten neigen dazu, Ortsnamen mitzunehmen. Ja.
Jetzt hört man dich wieder nicht, Andrea.
Wozu noch erschwerend hinzukommt, dass. Oh. Hört ihr mich?
Jetzt
Hört ihr
wieder.
mich?
Jetzt wieder.
Hört ihr mich jetzt?
Jetzt wieder.
Ah, Entschuldigung.
Jetzt wieder.
Ja. Wozu erschwerend noch hinzukommt, dass sich die Läufe der Flüsse eben auch geändert haben. Und dass sich die Sprache geändert hat. Dass also die heutige Bezeichnung von bestimmten Flüssen nicht mehr die gleiche ist. Da gibt es gleiche Abweichungen. Also das sind so viele Dinge, wo man anderer Ansicht sein kann. Ja, was du genannt hast, ist das eine und es gibt noch einige andere. Und das ist wichtig, weil im Rigveda hat man sogar Göttern nach Flüssen benannt. Die waren so elementar wichtig. Ohne Wasser kein Überleben für die Herde und für den Clan.
Ja. Ich habe hier einige Übersetzungen von dieser Hymne, die ich habe hier einige Übersetzungen von dieser Hymne, die auch, einige sind auf Englisch, einige sind auf Deutsch. Einige sind auf Englisch, einige sind auf Deutsch. Auf Deutsch. Da gab es weder Sein noch gab es Nichtsein. Nicht
Auf
war
Deutsch.
Dunstkreis, da gab es weder Sein noch gab es Nichtsein. Nicht war der Dunstkreis an den Himmel drüben. Bewegt sich was und wo? In wessen Obhut? An den Himmel drüben. Bewegt sich was und wo? In wessen Obhut? Gab es das Wasser und den tiefen Abgrund? Nicht Tod und nicht Unsterblichkeit war
Gab
da. Gab es das Wasser und den tiefen Abgrund? Nicht Tod und nicht Unsterblichkeit war da. Der Tag war nicht geschieden von den Nächten. Nur eines, der Tag war nicht geschieden von den Nächten. Nur eines atmet
nur eine
eines fremden Anhauch von selbst. Nicht anderes gab es
nur
von
eines
selbst. Atmet ohne fremden Anhauch von selbst. Nicht anderes gab es. Das Dunkel war in Dunkelheit versunken. Am Anfang alles wogte durcheinander. Es
Das
ruhte.
Dunkel
War in Dunkelheit versunken. Am Anfang alles wogte durcheinander. Es ruhte. Aus dem leeren Raum die Öde. Noch eines kam zum Leben Kraft der Wärme. Aus dem leeren Raum die Öde,
Gut, ich
noch
lasse
eines
euch.
kam zum Leben Kraft der Wärme.
Gut, ich lasse euch.
Weil das ist zu anstrengend mit diesem Echo und so weiter. Weil das ist zu anstrengend mit diesem Echo und so weiter.
Andere Fragen, weitere Fragen.
Kommt noch ein dritter Teil, von dem mal gesprochen wurde. Kommt noch ein dritter Teil, von dem mal gesprochen wurde.
Ja und nein, also ja. Ich dachte im Herbst noch einen Vortrag zu halten über die Perser und Griechen als Nachbarn zur Zeit des Buddha. Also für mich gehört das irgendwie so ein bisschen zusammen, um die Ausgangslage zu beschreiben eigentlich. Wie ist die Welt da entstanden, in die der Buddha hineingeboren wurde? Und die Perser, die waren ja nun eng verwandt mit den Aryas. Also es gab dann eine enge kulturelle Verwandtschaft. Die Griechen waren als direkte Nachbarn da im Nordosten sehr aktiv und haben die kulturelle Ausgangslage stark mit beeinflusst. Und ja, das
wird dann der letzte Teil sein, eigentlich. Habe ich mir
So wie
gedacht.
ich es in Erinnerung habe, Andreas, da haben wir doch ausgemacht,
Insofern,
dass es im
ich habe ja
November.
auch Nein gesagt.
So wie ich es in Erinnerung habe, Andreas, da haben wir doch ausgemacht, dass es im November.
November, genau. Und ich habe ja auch Nein gesagt, weil es nicht um die Allianz geht. Aber ja, habe ich gesagt, weil es eben um die, um den Versuch geht, die Welt direkt vor dem Buddha in seiner, in ihrer Entstehung sozusagen kulturell, politisch und so weiter ein bisschen darzustellen.
Vielen Dank für den Vortrag.